Es ist Dienstag, der 17. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek.
Einen tollen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Und bei mir sitzt, wirklich voller Energie und strahlend ins neue Jahr gestartet, Jasmin Embarek. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Markus.
Wie geht's dir?
Ehrlich gesagt, richtig gut, weil ich mich ein paar Wochen mit diesem Driss nicht befasst habe. Also nicht mit dir, sondern mit der Politik.
Driss, muss man übersetzen, ist ein kölsches Fachwort für Scheiße.
Ja, so mit dieser ganzen Politikbubble. Und jetzt freue ich mich, mit neuer Energie und neuer politischer Naivität mit dir die Dinge zu zerreißen.
Das machen wir. Wir zerreißen, wir sezieren und wir schauen natürlich nach Bayern zu deinem Spezi Nummer 1. Das schon mal vorneweg, fangen aber natürlich an hiermit.
Die Schlagzeile des Tages.
Lambrecht reicht Rücktritt ein, das berichtet die Tagesschau und alle 730 anderen Medien in Deutschland. Nach tagelangen Spekulationen über ihren Rücktritt hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Montag, also gestern, tatsächlich unserem Bundeskanzler um ihre Entlassung gebeten. Seit Freitagabend war das ja die große Debatte. Es waren zuerst die Kollegen von der Bild-Zeitung, die berichtet haben, sie wolle nicht mehr. Sie habe Scholz intern schon das angekündigt. Alle Medien haben übers Wochenende nachgezogen. Es gab allerdings keinen Mucks von ihr selbst über das ganze lange Wochenende. Ihr Ministerium, die Sprecher erklärten nur, also Gerüchte kommentieren sie nicht. Und da kann man schon mal festhalten, also nach all dem, was ansonsten noch vermasselt wurde, noch nichtmals ein gelungener Rücktritt scheint Christine Lambrecht dahin zu legen.
Naja, die Frage ist, darüber können wir ja noch diskutieren, wieso es überhaupt genau jetzt zu einem Rücktritt kommt. Ich finde, das ist ein sehr überraschender Moment, weil im Prinzip der Druck durch ein Video jetzt hierzu geführt hat vielleicht.
Tja, also jetzt kommen wir doch mal zu ihrer Erklärung. Sie hat also ist nicht vor eine Kamera getreten, hat noch nicht mal ein Insta-Video gemacht, sondern einfach nur eine Erklärung verbreitet. Ich habe heute den Bundeskanzler um Entlassung aus dem Amt gebeten. Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr, kaum zu. Die wertvolle Arbeit der Soldatinnen und Soldaten und der vielen motivierten Menschen muss im Vordergrund stehen. Deshalb hat sie sich entschieden, also ihr Amt zur Verfügung zu stellen. Man könnte jetzt da so rein interpretieren, dass es doch so ein bisschen wehleidig ist, als gäbe es eigentlich keinen Grund zum Rücktritt, außer diesen wirklich bösen Journalistinnen und Journalisten, die über den ganzen Quatsch, den sie gemacht hat oder all das, was sie auch unterlassen hat, berichtet haben. Mir kommt das so vor, als würden wir den Techniker unseres Podcasts quasi dafür beschuldigen, für den ganzen Unsinn, den wir hier erzählen.
Nun gut, also bevor wir uns vielleicht mal angucken, was eigentlich so schiefgelaufen ist in ihrer Amtszeit, möchte ich dem vorwegsetzen, dass ich glaube, dass die Diskussion und auch hier im Podcast hatten wir das schon, um ihre Personalie definitiv sehr, sehr viel Raum eingenommen hat, der auch vielleicht inhaltlichen Themen hätte zur Verfügung gestellt werden können. Also mit dem Punkt hat sie einen Punkt, dass bei einem Rücktritt, wo sich eigentlich ihre Fehler addieren, das so zu formulieren, ist wehleidig und vielleicht auch einfach Ausdruck dessen, unter wie viel Druck sie in den letzten 3 Wochen gestanden haben muss und was das emotional mit einer Ministerin auch macht, dass man es nicht schafft, würdevoll, also auch für sie schade eigentlich, nicht würdevoll aus diesem Amt jetzt scheidet mit einer Erklärung, die irgendwie eine Differenzierung zwischen, okay, das und das waren meine Fehler, aber diese kleine Kritik würde ich vielleicht auch gerne mit auf den Weg geben, ermöglicht.
Mir tut das auch total für sie leid. Also wenigstens einen gelungenen, stringenten Rücktritt hätte ich ihr zumindest gegönnt. Du hast es gesagt, lass uns doch mal zurückschauen auf dieses ein Jahr Christine Lambrecht. Also es ging schon mal nicht so glücklich los im Dezember 2021. Ihr erstes Interview mit der Bild-Zeitung, da wurde Christine Lambrecht gefragt, ob sie schon einen Oberstleutnant von einem Oberleutnant unterscheiden könne. Und ihre Antwort, die war so ein bisschen ausweichend. Zitat, meine erste Frage war, ob ich mir das alles sofort merken muss. Also das wurde ihr da schon mal vor die Füße geknallt. Irgendwie, sie müsse doch die Begriffe kennen, erwarte ich nicht direkt zum Dienstantritt von einer neuen Verteidigungsministerin. Problematischer war, ich glaube, einige Monate später wurde sie dasselbe natürlich von dem bösen Journalisten nochmal gefragt und da war sie jetzt nicht unbedingt dienstrangfester. Dann die riesige Stöckelschuhen-Affäre im April 2022. Da hat sie bei einem Besuch deutscher Soldaten in Mali Stöckelschuhe getragen und damit die Sicherheitsvorschriften der Bundeswehr dagegen verstoßen. Bisher, würde ich mal vermuten, Jasmin, sehen wir beide noch keinen Rücktrittsgrund.
Ne? Nee, ich frage mich ehrlich, wenn es solche Bilder von Annalena Baerbock geben würde, würden wir sagen, oh mein Gott, no, that's so fierce. Also im Sinne von, die Frau ist Verteidigungsministerin.
Englisch, das war doch dein Vorsatz fürs neue Jahr.
Nee, Markus, man muss jetzt auch nicht direkt mit Krawall ins neue Jahr starten. Du unterbrichst mich auch mit einer These. Du kannst auch mal deine toxische Männlichkeit an der Stelle hinterfragen.
Okay.
Ne?
Das war ja mein Vorsatz. Ja, bitte.
Genau. So,
also.
Nee, ich glaube einfach, dass nachdem...
Du hast doch hier über Annalena Baerbock gelästert, also bitte.
Ja, inhaltliche Fehler kann man auch kritisieren, aber ich finde durchaus die Diskrepanz zwischen der Bewertung von Stil dieser Personalie und von Annalena Baerbock ist schon ein großer Unterschied. Und ich glaube, diese Stöckelschuh-Affäre, however you will call it, sorry fürs Englisch, hat sich dann wahrscheinlich nur angereiht an die Aggression, die man vielleicht nach so einem Bildinterview schon hatte, weil man dachte... Was macht eine Frau, die diese Begrifflichkeit nicht kennt? Und da muss ich ehrlich sagen, sollte sie das beim zweiten Mal wirklich nicht gekonnt haben, finde ich schon schwierig. Ich glaube schon, dass eine Verteidigungsministerin wissen sollte, was ein Oberstleutnant ist. Aber ist kein Rücktrittsgrund, da sind wir uns einig.
Ostern letzten Jahres gab es da eine ganz andere Nummer. Da hat sie einen Truppenstandort besucht. So weit, so gut. Sie ist mit einem Helikopter von Berlin hingeflogen. Muss man nicht machen, kann man machen. Sie hat ihren Sohn noch mitgenommen. Kann man auch machen, wenn man ihn anmeldet und gute Gründe hat.
Bring your child to work today.
Genau. Und dann kam aber heraus, dass also am nächsten Tag der Osterurlaub zusammen mit ihrem Sohn auf Sylt beginnen sollte. Und komischerweise war dieser Truppenstandort in Schleswig-Holstein quasi kurz vor den Toren Sylts und auch ein so unbedeutender, dass er nie vorher von einem Bundesminister oder Bundesministerin besucht wurde. Da hatte man doch schon den Eindruck, hier geht jemand nicht angemessen mit der Infrastruktur, um die Ministern zur Verfügung gestellt werden, um ihren Job zu machen und nicht um einen Familien-Osterurlaub irgendwie die Anreise bequemer oder spektakulärer zu machen.
Voll, aber auch da, und das schließt natürlich an den letzten Punkt, die Krönung von Christine Lambrechts Karriere an, die Social-Media-Kompetenz der Familie Lambrecht scheint einfach nicht groß zu sein. Ne?
Nein,
also,
da ist Luft
dass
nach oben.
Der Sohn dieses Bild postet und überlegt, da fragt man sich auch, was für eine Art von Selbstverständnis und Kommunikation wohl auch in dieser Situation zwischen Mutter und Sohn sein muss. Also wie viele Synapsen knallen müssen, dass du dieses Bild hochlädst, weil es einfach Konsequenzen hat, weil sie ja nicht irgendwie... Kreisvorsitzende ist, ne?
Also, er war einfach bumsstolz darauf. Aber ich muss sagen...
Soll er seine privaten Instagram-Story machen, aber doch nicht mit dem Planeten teilen.
Ja, das würde er heute vermutlich auch so sagen. Genau, dann wurde ja noch lange quasi, hat das sie nicht gehen. Zugegeben, dass sie das Foto gemacht hat. Also so, dass das
ja, aber das ist doch auch scheißegal. Also sorry, das ist doch völlig scheißegal, wer dieses beknackte Foto geschossen
hat. Ja, aber warum hat sie denn, als die Frage aufkam, nicht sofort gesagt, ja, es war ich, warum dieses Wegducken und dann so, ja, wir sagen dazu nichts und das musste erst gerichtlich quasi erstritten werden, dass sie sich als Fotografin offenbart. Wie verklemmt ist das denn?
Nee, die hat sich einfach verrannt in eine total irrationale Angst vor Berichterstattung und hat das einfach sehr unklug umgangen, irgendwie die Wahrheit zu sagen oder Dinge klar auszusprechen. Das ist klar ihr Fehler, aber für mich ist das einfach so eine, wie so ein aufgescheuchtes Huhn, und das ist nicht sexistisch gemeint, sondern wirklich bildlich, das von der einen Ecke zur anderen springt, weil es die ganze Zeit Angst hat, dass auf einmal der Fuchs irgendwo lauert.
Was nicht ganz klar ist, bislang, vielleicht geht das auch noch vor Gericht, ob das legendäre Silvester-Video von Christine Lambrecht von ihrem Sohn aufgenommen wurde. Also ich sag mal, ein Profi kann auch das nicht gewesen sein, der hätte dringend abgeraten. Also sie steht da vor einer nicht näher definierten Berliner Straßenkulisse. Es ist schon also rein akustisch der reine Horror, dieses Video. Weil du hörst die ganze Zeit böllern, man versteht dann auch nicht jedes Wort von ihr. Also sie will dort freundlich ihren Followern gute Grüße zum neuen Jahr schicken. Ich kann ehrlich gesagt die Aufregung um dieses Video nachvollziehen, weil du möchtest in einem Jahr, wo der Bundeskanzler zu Recht eine Zeitenwende für die Bundeswehr und alles Militärische, unseren Umgang mit Militärischen aufgerufen hat, da möchtest du jemand haben, von dem du weißt, er hat eine realistische Einschätzungsgabe, hat eine gewisse Selbstkontrolle und hat nicht einen chronischen Hang zur Peinlichkeit. Und dieses Video beweist leider, dass die Bewertungsmaßstäbe bei Frau Lambrecht einfach nicht da waren, wo sie hingehören.
Okay, das ist jetzt kontrovers, aber ich habe was zu diesem Video zu sagen.
Dann schieß los.
Ich habe das ja gerade schon mal angesprochen bei diesem Bild, ne? Also mich interessiert wirklich bei dieser Frau, was ist die Umgebung gewesen? Also sowohl die Arbeit mit den Pressesprechern, mit dem Pressereferat, als auch innerparteilich, als auch in ihrer Familie. Was für eine Art von Reflexion erhält eine solche Ministerin, dass solche Dinge passieren? Also als dieses Video hochgeladen wurde und sie war ja offensichtlich entweder mit ihrem Sohn, vielleicht noch anderen Freunden etc. unterwegs, dass es nicht so ein Check-up gibt oder so ein Gefühl von, ich vertraue Menschen und frage die, ob die das cool finden, ob das so geht oder ob man da reinhören kann. Also, dass es erstens diese Infrastruktur gar nicht gab und zweitens dieses Video, das ist ein absoluter Fehltritt. Und irgendwie zu sagen, weil der Ukraine-Krieg ist, hat man irgendwie neue Leute kennengelernt, so ein bisschen, ist halt, das ist ein schwieriger Tag. Aber man merkt ja, aus dem, also wenn man das Video anschaut und ihre Gesichtsausdrücke sieht, dass sie sich da in Sätze verrennt, die aber nicht irgendwie...
Sätze, die irgendwie beginnen und wo man sich verrennt und man nicht weiß, wie sie enden. Das dürfen wir jetzt gerade nicht kritisieren. Ne? Das machen wir hier Woche für Woche. Aber
wir entscheiden aber auch nicht über den Verteidigungsetat.
Ganz genau. Ne? So, und du hast das schon erwähnt, dieser Umstand, dass es zwar ein schlimmes Kriegsjahr war, aber dass quasi man dadurch als Ministerin auch tolle, interessante Leute kennt.
Nee, das ist so absurd.
Das ist sehr absurd. Aber noch schlimmer fand ich wirklich genau das, was du gesagt hast, diese mangelnde Fähigkeit, etwas realistisch einzuschätzen. So, und dass das ein Gaga-Video ist. Und ich kann verstehen, dass das quasi, von mir aus hätte sie vorher schon ausgetauscht werden können. Am liebsten wäre sie niemals Verteidigungsministerin geworden, weil sie hatte erkennbar kein Interesse daran und auch keine Vorkenntnis. Also es muss nicht jeder gedient haben, aber ein bisschen irgendwie Beschäftigung mit militärischen Fragen und tatsächlich auch mit der Bundeswehr, das erwarte ich von einem Verteidigungsminister, ganz egal, welche Verteidigungspolitik er dann später macht. So, und das war bei ihr nicht vorhanden. Jetzt kommt der Yasmin Embarek-Vorschlag. Wer wird denn neue Bundesverteidigungsministerin oder darf es auch mal ein Mann sein?
Wir wissen ja, dass Olaf Scholz ein sehr großer Fan von Parität ist und das ihm ganz besonders wichtig war und dieses Kabinett dementsprechend paritätisch besetzt ist. Da kannst du drüber lachen. Aber unser Bundeskanzler, der hat Struktur und hat Werte. Das heißt, sollte das Kabinett nicht komplett umgebaut werden, also an zwei, drei Stellen, sodass Mann, Frau, Frau, Mann ersetzt, muss in dieses Amt eine Frau. Dafür sind zwei Namen im Spiel, die sehr realistisch klingen. Das ist einmal Dr. Eva Högel, die auf dem Gebiet definitiv Ahnung hat. Und auch Siemtje Möller, die bereits im Ministerium mitsitzt und von der sich vielleicht einige schon vorher gewünscht haben, dass sie höher gesetzt wird. Aber sie ist noch relativ jung und ich glaube, einige dachten, dafür wäre es zu früh. Das heißt, auf eine der beiden Damen würde ich so 50% setzen.
Mhm. Du? Würdest du dir die auch wünschen?
Ich bin immer Fan davon, wenn Leute Ministerämter bekommen, die erstens fachlich Ahnung haben, das wäre bei Eva Högel definitiv der Fall.
Unbedingt.
Als auch in der Fraktion, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, in der Fraktion gut verankert sind, die Abgeordneten kennen und geschätzt sind. Weil bei Lambrecht bin ich manchmal nicht so sicher, ob das der Fall war. Nur wenn man nicht über eine Person redet, heißt ja nicht, dass man die unterstützt. Und das so eine gewisse Art von Zusammenhalt und dass man sich gegenseitig stützt in der Fraktion ist für ein Ministeramt auch immer ganz gut. Deswegen würde ich mich, glaube ich, auf Eva Högel legen.
Ich glaube, dass sie es eher nicht wird, weil da die Einschätzung des Kanzleramts, glaube ich, über sie eine andere ist, ohne das näher beurteilen zu können. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn zum Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer zurückkäme. Also
das ist ein bisschen wild, Markus. Geht's dir gut?
Ja, es geht mir sehr gut. Ich meine, die hat ja vieles falsch gemacht, aber in diesem Job war sie gerade so ein bisschen drin und auch voller Engagement, als sie schon wieder gehen musste. Ich glaube, dass es keine grundlegenden Änderungen oder unterschiedlichen Ansichten über Verteidigungspolitik zwischen Olaf Scholz und ihr gäbe. Und ja, also jemand mit Erfahrung, auch Führungserfahrung, ist jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
Also, das kann auch Angela Merkel machen, hier hat ja auch Zeit, ne? Vielleicht ist das dann so ein Willy Brandt-Moment, so ein Politik-Changing-Moment und Angela Merkel kommt zurück und rettet alles, wie sich das alle vorgestellt haben, dass Mutti wiederkommt.
Also es ist zumindest ja ein besonderes Ministeramt. Ja, es geht ja jetzt hier nicht um Verbraucherschutzministerium. Das, was Olaf Scholz quasi zum Schlüsselressort selbst erklärt hat Und da finde ich, darf man jetzt auch nicht geizen und da darf weder der Partei noch der Geschlechterproporz quasi maßgeblich sein, sondern hier, wie du selbst gesagt hast, braucht es jemand mit Kenntnis von der Materie und aber auch einer gewissen natürlichen Autorität.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Gewaltvorwürfe fliegen hin und her, die Bilanz einer denkwürdigen Räumung, das schreibt der Stern. Es geht natürlich um Lützerath, weil auch dieses Thema uns die nächsten 10 Wochen wahrscheinlich noch begleiten wird. Die Räumung dort in dem Dorf ist jetzt abgeschlossen, aber die Debatte um den Einsatz von Gewalt durch die Polizei und durch die Demonstranten geht weiter. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, erklärte, es habe bei der Räumung massive Angriffe von Demonstranten auf die Polizei gegeben. Aber auch die Aktivisten werfen der Polizei einen übermäßigen Einsatz von Gewalt vor. Eine hohe 2- bis 3-stellige Zahl von Demonstranten sei durch die Polizei verletzt worden. Einige von ihnen lebensgefährlich oder schwer. Diese Videos von Polizisten, die im Matsch umfallen, Menschen, die sich schubsen, Greta Thunberg, die von der Polizei weggeschubst wird, die kursieren ja überall. Also wir brauchen ja gar nicht diskutieren, glaube ich, ob es Gewalt von beiden Seiten gab oder nicht. Das Thema ist ja so ein bisschen durchgekaut, aber bevor wir über die Gewalt sprechen, was bedeutet Lützerath für dich? Das wollte ich dich unbedingt fragen. Wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, aber hat dich das emotionalisiert?
Total. Muss ich schon sagen, ich geißel mich selbst für meine Ignoranz, dass es nicht schon seit Jahren eins meiner Kernthemen ist. Aber je tiefer ich eingetaucht bin in den Unsinn, dass immer noch Braunkohle abgebaut und vor allem verfeuert wird, wodurch CO2 freigesetzt wird, ist wirklich ein Unding. Das heißt, man hat sich nicht genug um Alternativen bemüht. Das sind Versagen der Vergangenheit. Vielleicht hätte auch in der Gegenwart man auf dieses restliche Reservoir verzichten müssen. Dieser Kontext, in dem es gerade diskutiert wird. Es gibt die eine Gewaltanwendung von Polizisten oder von Aktivisten. Aber die viel größere Gewaltanwendung ist natürlich das, was der Natur und letztlich auch dem Klima angetan wird. Und ja, das hat mich sehr beschäftigt.
Ich glaube, wir sind uns politisch einig, dass Kohle eines der größten Probleme ist in einem Industrieland wie diesem und dass das keine Diskussion ist, dass das schnellstmöglich beendet werden muss. Aber ich muss ehrlich sagen, diese hochemotionalisierte Das-ist-das-Ende-Debatte fand ich an vielen Stellen ziemlich unpassend, weil ich die Emotion, die aktivistische Kraft, die dahinter steckt, die auch nicht erst seit gestern da ist und die andere Dinge auch schon ermöglicht hat, respektiere und wertschätze, aber denke, okay, diese Eskalation rund um Lützerath, also das ist schon nur 1 von 5 Dörfern ursprünglich gewesen, in dem weiter Braunkohle abgebaut werden soll. Und es ist völlig klar, dass es eine realpolitische Entscheidung war, die auch die Grünen entzweit, keine Frage, und die im Zuge dieses Krieges natürlich noch eine ganz andere Note bekommt. Und da war ich so ein bisschen, wie kann das eigentlich sein, dass ich gerade auf Twitter zum Beispiel Journalisten gegenseitig beleidigen, weil Leute sachliche Aussagen oder Takes dazu treffen und es gar nicht mehr um das Grundproblem geht, wo ich so ein bisschen dachte, ich hatte zum Beispiel getwittert, dass ich finde, dass diese Energie ja auch übertragen werden könnte in etwas Realistischeres, wie zum Beispiel Kohle vielleicht 2029, 2028, 2027 schon zu beenden. Anstatt so einen Symbolkampf zu führen, der vielleicht auch so ein bisschen Lifestyle-Feel-Good-Aktivismus ist an manchen Stellen, weil da auch Abgeordnete stehen, die haben dafür gestimmt im Bundestag und dann posen die auf Social Media, oh mein Gott, wie schlimm das ist und dass sie damit nicht umgehen können. Und ich bin so ein bisschen, diese Debatte ist eigentlich ziemlich vorbei.
Finde ich nicht. Also das, was du zu den Abgeordneten, die tatsächlich dafür gestimmt haben und dann noch so ein bisschen vor Ort auf die Schulter geklopft bekommen wollen, das ist totaler Mumpitz. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, auch an einem Symbol nochmal die Dringlichkeit der ganzen Sache deutlich zu machen. Dort, wo Aktivistinnen und Aktivisten gesagt haben, wenn Lützerath fällt und die darunterliegende Kohle verfeuert wird, dann können wir das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen. Yes, also dieser Direktzusammenhang, der ist Quatsch, der ist auch übertrieben und das darf man auch so sagen. Dass es aber ein wahnsinnig wichtiges Symbol ist und dass es bei den Protesten dort um mehr geht als nur Lützerath und die darunterliegenden Kohlereserven, das finde ich schon. Und ich finde, man muss sich auch nicht mit so einem Hendrik-Wüstismus begnügen, dass man sagt, naja, das ist da demokratisch abgestimmt und von Gesetzen bestätigt, deshalb zieht bitte weiter.
Wie gesagt, Aktivisten haben immer das Recht zu demonstrieren und für moralische Werte zu stehen und die wollen die Klimakrise verhindern, nicht nur für sich selbst. Das ist, glaube ich, muss man nicht diskutieren. Aber dafür, dass bei uns alles so polarisiert und wir so viele Scheindebatten führen, war das für mich nochmal so ein Moment, wo ich dachte, das sind so viele Aktivisten, Aktivisten, da steckt so viel Kraft hinter, da sind so viele Gesichter, die auch sehr viel Medienpräsenz haben, wo ich so dachte, okay, dieser Mürbekampf ist abgekämpft, es wurden wieder zwei sehr polarisierte...
Na, wo hättest du die denn hingeschickt? Wo wäre der bessere Ort gewesen?
Nein, aber ich glaube, also die Schärfe, mit der das formuliert wurde, wie du das gerade gesagt hast, mit diesem, dann ist es vorbei, wenn das hier passiert. Das ist erstens für irgendwelche 16-Jährige, die da das erste Mal stehen und irgendwie mega Angst haben vor der Klimakrise und nicht wissen, wie sie die nächsten 10 Jahre planen sollen, ist das erstens eine Angstmacherei, die nicht nötig ist, diese Menschen noch mehr einzuschüchtern in dieser Art von Angst. Und zweitens, es ist doch völlig klar, welche 6 anderen politischen Forderungen dringend getroffen werden müssen und gemacht werden müssen. Wo ich so denke, okay, das Symbol ist da, aber jetzt ist auch gut. Und auch diese Eskalation mit der Polizei, da will ich mich überhaupt nicht inhaltlich positionieren, weil für mich gibt es einfach auf beiden Seiten offensichtlich viel zu aggressive Parteien. Ist jetzt auch schon wieder eine Nebendebatte, die so ein Wir gegen Ihr öffnet, wo wir auch wieder Monate dran sitzen werden und ich so das Gefühl habe, okay, was wird unser Jahresrückblick nächstes Jahr sein?
Okay. Wir können ja mal mit gutem Beispiel vorangehen und jetzt nicht noch monatelang über dieser Frage sitzen. Ein Blick noch in die Zukunft, vielleicht auch eine Lehre, die man aus Lützerath ziehen kann. Ich hoffe ja, dass die Polizistinnen und Polizisten mit derselben Konsequenz künftig da sind, wenn gegen die ganzen Trassen, Leitungen und Speicheranlagen, die dringend gebraucht werden für eine funktionierende Infrastruktur bei den erneuerbaren Energien. Das muss ja alles noch gebaut werden, ja, damit das funktioniert. Wenn da genauso konsequent durchgegriffen wird, dann bin ich fast ein bisschen versöhnt mit unserer Staatsmacht und der Polizei, auch wenn sie für mich persönlich in Lützerath ein bisschen zu drastisch vorgegangen ist.
Das sehe ich sehr ähnlich.
Verlierer des Tages.
Oxfam-Studie, soziale Ungleichheit eskaliert durch Krisen.
Surprise.
Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Nichtregierungsorganisation Oxfam hat gestern seinen jährlichen Vermögensreport vorgestellt. Die Pandemie, die Folgen des Klimawandels und der Krieg gegen die Ukraine haben demnach mit steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel dazu geführt, dass die soziale Ungleichheit im letzten Jahr besonders stark zugenommen hat. Extremer Reichtum und extreme Armut haben gleichzeitig zugenommen. In Deutschland ist die soziale Ungleichheit sogar besonders stark angestiegen. So sind 81% der Vermögenszuwächse bei uns in Deutschland an das reichste Prozent der Bevölkerung gegangen. Der Deutsche Sparkassenverband schätzt zudem, dass demnächst 6 von 10 Haushalten ihr monatliches Einkommen vollständig für die Lebenshaltung ausgeben müssen. Das ist wirklich ernüchternd und bestätigt aber den Verdacht, den man schon lange hat, dass gerade die Reichen sind, die von Krisen überproportional profitieren.
Du bist Gönner. Du hast doch gar keine Ahnung, was Carsten Maschmeyer alles in sein Unternehmen steckt.
Neiddebatte!
Nee, also Surprise, das, was Aktivisten, um beim Thema von eben zu bleiben, schon die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, Krisen und Klimakrise bedeutet, dass die Armen noch ärmer werden. Ich finde auch diese Überraschung teilweise ein bisschen interessant, aber der Fakt, dass über die Hälfte der Deutschen ihr monatliches Einkommen komplett für ihre Lebenshaltung ausgeben und nichts anderes damit machen, ist einfach ziemlich erschreckend. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Knallpunkt, wo es so, also vielleicht ist es auch der Knallpunkt, wo die Klimakrise dann so krass im Kollektiv ankommt, dass sie Armut und Klimakrise gleichzeitig überwinden, was natürlich niemals passieren wird. Ja, Herr Christian Lindner, wo ist die Vermögensteuer? Könnte man jetzt auch wieder einwerfen, aber es ist natürlich alles so...
Wie könnte man? Wirf's doch ein. Trau dich doch mal.
Meinst du, ich habe Angst davor, Christian Lindner nach der Vermögensteuer zu fragen?
Vielleicht hast du Angst davor, die Vermögensteuer für sinnvoll zu erklären.
Das ist halt so ein Thema, wo wir beide hier sitzen und wir nicken so, ne? Und wir arbeiten weiter in so einem System, von dem wir wissen, okay, es müsste das und das gemacht werden und wir wissen irgendwie, was politisch gemacht werden muss. Und dann passiert es irgendwie ja nicht so ganz und dann diskutieren wir über die Schuhe von Christine Lambrecht und dann sitzen wir in 2 Jahren wieder und dann sind es 8 von 10 Deutschen, die nichts mehr beiseite legen können oder an Armutsgrenze leben.
Ja, aber ist ja auch mal schön, dass wir bei einem Thema beide nicken, weil ansonsten machst du ja quasi aus Prinzip schon mal das Gegenteil von dem, was ich hier sage.
Ich mag bestimmt kein Armutsshaming, das wird hier never ever passieren. Danke Oxfam für die Symbiose von Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek.
Blattgold.
Alain Posener fordert in der Zeit die Abschaffung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Seiner Meinung nach ist das Treffen zu groß, als dass dort wirklich ein konstruktiver Austausch stattfinden könnte. Stattdessen sei es zu einem Jahrmarkt der Eitelkeiten geworden. Für das Klima sei das Treffen ohnehin eine Katastrophe, weil so viele Teilnehmer, nicht nur Friedrich Merz, mit Privatjets nach Davos reisen. Außerdem wirkt das Weltwirtschaftsforum auf Posener zunehmend wie aus der Zeit gefallen. Hahaha. Die Idee einer vernunftgeleiteten Global Governance, bei der Wirtschaftsvertreter, Politiker und NGOs gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten, sehe im Angesicht der gegenwärtigen Krisen wie eine Illusion aus. Also auch hier, ich habe das Gefühl, wir sind uns hier einig, Markus.
Also ich bin vor allem mit Alain Posener einig. Das ist eine solche Zustimmung, als hätte ich selbst geschrieben. Also bin, war wirklich fasziniert. Dieses Mecker der Wichtigtuerei dort in Davos, das geht mir auch schon, seitdem ich das irgendwie verfolge, auf den Senkel. Also echt ein elitäres Get-Together von zum Teil global agierenden Wichtigtouren, die ja auch immer noch so den Eindruck, wenn sie dort alle sind, erwecken wollen, als würden sie wirklich was Gutes für die Welt tun. Als würden sie diese Phänomene, wie wir sie gerade aus der Oxfam-Studie abgelesen haben, als würden die da entgegenwirken, als hätte das so was Honoriges, Weltverbesserndes.
Das ist auch ein bisschen blasphemisch, wenn man sich selbst so ein bisschen göttlich findet, weil man dahin fliegt, dass sich das alles ändert, nur weil man da ist. Ne? Also vielleicht hast du auch gerade einfach, das finde ich ganz schön, dass du Robert Habeck kritisiert hast, weil er ja auch dahin fliegt, dieses Mal.
Ich kann mich nur erinnern, vor zwei Jahren war er da, da hat er sich live aufgenommen, wie er über Donald Trump schimpfte.
Stimmt, das habe ich schon wieder fast verdrängt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Luisa Neubauer darüber gepostet hat und das kritisiert hat. Also vielleicht hat Aktivismus auch was Gutes. Gut. Da merkt man, was man im Leben gar nicht braucht. Das heißt, ich würde Posener auch zustimmen.
Und wenn man dich da nächstes Jahr für einen gut bezahlten Vortrag anfragen würde?
Da ich ja bei Zeit Online arbeite, würde ich das niemals tun.
Okay, gut. Hast du auch diese Zahlen in dem Artikel, die haben mich echt nochmal verblüfft. Also Greenpeace hat wohl erklärt, dass beim Treffen im vergangenen Jahr 1040 Privatjets die Flughäfe rund um Davos benutzt haben. Mehr als viermal so viele wie in einer vergleichbaren Woche. Und die
aber
Jets,
viermal so viel ist ja auch nicht so viel, ne? Also sorry, um das einzuwerfen, aber also wäre das jetzt so 18 Mal so viel?
Naja, 260 Privatjets pro Woche sind in Davos Standard. Ja, das ist quasi das Grundrauschen. Aber zu Zeiten des Gipfeltreffens viermal mehr. Die Jets stießen dabei so viel CO2 aus wie 350.000 PKW. Und dann sitzt man dort zusammen und redet unter anderem über den Klimawandel.
Und dann sollen wir Tempolimit
machen,
ne?
Ja. Ich meine, hinzu kommen ja dann, das sind ja nur die Privatjets. Da, ich meine, die ganzen anderen.
Die Linie fliegen ganz geerdet.
Robert Habecks,
ne?
Und so, die da anreisen. Auch wir Journalistinnen und Journalisten, die da sind, die kommen ja dann nochmal on top.
Warst du da schon mal?
Nein, ich war leider noch nie da. Also
ich würde nur für das Essen kommen und dann würde ich wieder gehen und sagen, scheiße, ist das elitär.
Endgültig zu weit gegangen.
Wahlrechtsreform, Union droht mit Klage. Das berichtet das ZDF. Nach Plänen der Ampelkoalition soll das Wahlrecht reformiert werden, um die Zahl der Bundestagsmandate zu reduzieren. In Zukunft sollen nur noch 598 Abgeordnete im Bundestag sitzen. Überhangs- und Ausgleichsmandate sollen nach dem Vorschlag der Ampel abgeschafft werden. Kritik an dem Gesetzentwurf kommt aus der Union. Sie hält die Reformvorschläge für verfassungswidrig und hat mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gedroht. Die Reform könnte besonders die CSU treffen, da sie zwar viele Direktmandate erhält, aber bei der Zweitstimme nicht ebenso gut abschneidet. Darüber haben wir übrigens noch nie diskutiert, Markus. Bist du für die Wahlrechtsreform?
Ich bin für einen kleineren Bundestag, absolut.
Weil
ich finde, wie viel haben wir aktuell?
736.
Weil ich finde, dass die aktuell 736 Abgeordneten wirklich viel sind. Das ist ein großer Verwaltungsaufwand, auch Kosten, die da entstehen. Und man kann sich ja als Parlament schon ein bisschen in Relation zu anderen demokratischen Parlamenten dieser Welt sehen. Und da haben wir schon eins der größten. Also da geht es ja so ein bisschen um das Schlagwort Selbstbegrenzungsfähigkeit der Politik und der gemeine Abgeordnete oder Parteien, die möglichst viele Mandate unterbringen wollen, weil damit die Leute zufriedener sind aus der eigenen Partei. Das ist auch zum Teil Geld, was dann an die Parteien zurückgeht. Da gibt es nicht den eingebauten Hang zum Maß halten und zum es müssen nicht immer mehr sein. Und deshalb ist das schon eine Probe, die für die Politik, sich dort selbst zu beschränken, die über diese eigentliche Reform, finde ich, hinausgeht.
Vielleicht ist es ein naiver Gedanke, aber wir beide kennen ja durchaus auch den Workload und was Bundestagsabgeordnete so leisten. Und ja, wie viel Arbeit das ist, Demokratie am Leben zu halten und Gesetze zu beschließen etc. Ich finde manchmal in Relation 82 Millionen Deutsche und von mir aus 800 Bundestagsabgeordnete, die sich darum kümmern, überhaupt nicht so erschreckend schlimm über die Intention einer CSU, dass man da einfach Mandate verliert und es da einfach um sozusagen Parteistrategie geht. Da gehe ich total mit, aber rein von der Anzahl her finde ich, ehrlich gesagt, die Diskussion darum ein bisschen absurd. Also die Kosten, die das mehr verursacht, als Beitrag für die Demokratie und sozusagen in Legislaturen mehr zu schaffen, finde ich gar nicht so verkehrt. Also vielleicht ist das ein naiver Gedanke, aber auch
du sagst, also eigentlich braucht man noch ein größeres Parlament.
Nee, ich finde es in Ordnung, wie es ist. Und ich frage mich auch so ein bisschen, dieser Rattenschwanz, den das mit sich zieht, der Kampf um diese Mandate, um die Direktmandate, um die Listenplätze, die es gibt, wenn man weiß, okay, jetzt sind es noch weniger Abgeordnete in der nächsten Legislatur. Gerade die SPD, die in so Bundesländern wie NRW davon lebt eigentlich, sich da selbst so zu beschneiden und so einen Kampf um diese Plätze loszuschneiden, frage ich mich so ein bisschen, okay, vielleicht leidet am Ende lustigerweise trotzdem die Politik darunter, weil es dann um pures Taktieren am Ende des Tages geht und auch die ganzen jungen Abgeordneten, die über die letzten Plätze Nachrücker etc. reingerückt sind oder wegen Listenplätzen auf Rang 46, das wird eigentlich wieder zu so einem sehr kleinen konservativen Kreis führen, der sonst auch schon da drin saß.
Konservative sollen ja weniger rein, glaube ich, das Ansinnen.
Gibt es bei der SPD keine Konservativen, Markus?
Doch, da gibt es ganz viele Strukturkonservative. Nein, aber klar, dieser jüngste Vorschlag einer Parlamentsverkleinerung, einer Wahlrechtsreform, kommt jetzt von den Parteien der Ampelregierung. Das finde ich schon mal gut, weil die Große Koalition hat das in all den Jahren nicht hinbekommen, sich überhaupt auf einen Vorschlag, über den man dann ja debattieren und noch Verbesserungsvorschläge machen kann, zu einigen. Du hast den Mechanismus genannt. Es wären vor allem die CSU und die CDU in Baden-Württemberg, die, wenn man dieses Prinzip, wer einen Wahlkreis als Direktkandidat gewinnt, also nicht unbedingt 50% der Stimmen holt, aber ein bisschen mehr als der zweite reicht ja schon, dass der automatisch einen Anspruch aufs Parlament hat. Und selbst wenn die Partei in dem Bundesland viel weniger Stimmen bekommen hat, als sie Direktmandate geholt hat. Und das muss dann ausgeglichen werden. Das sind die Übergangsmandate. Das heißt, man würde mit dem sehr deutschen, muss man jetzt auch sagen, Prinzip dieses Wahlrechts, es gibt zum einen die Zweitstimme und dann die Erststimme und man versucht das miteinander zu verbinden, so wie wir es gelernt haben, brechen. Aber ich finde, man sollte schon auch bereit sein, neue Wege zu gehen und auch das in Frage stellen, woran wir in Deutschland uns zumindest wahlrechtsmäßig bisher so gewöhnt haben.
Voll, aber ich finde diese Absolutheit und so eine moralische Note dabei, ob das richtig oder falsch ist, wo ich so denke, okay, wir reden jetzt am Ende des Tages über 136 Mandate oder 138, die das mehr sind, wo ich so das Gefühl habe, okay, daraus so eine riesige politische Debatte zu machen, frisst auch schon wieder Zeit. Also vielleicht will ich aber keine Wahlrechtsreform, ich weiß es noch nicht. Aber wenn sie dann da ist, werde ich sie akzeptieren, Markus.
Söder ist.
Ja, und da bin ich wirklich fast umgefallen, als ich diese neuen Söder-Ist-Bilder auf seinem Instagram-Account gesehen habe, weil es bricht wirklich komplett mit seinen dort bisher gezeigten Ernährungsweisen.
Nee, das ist nur, weil du nie darauf guckst, Markus.
Nein, wieso? Du hast doch da sonst immer Fleisch, Lüngerl und
Lapskaus
und diese ganzen perversen Sachen. Aber jetzt hier, offenbar in der CSU-Landesleitung, wird ihm auch mal was anderes serviert. Also zum einen ein Foto von drei Äpfeln, die er gepostet hat unter Söder ist. Und dann heute in der Sitzung des Parteivorstands nach den Feiertagen wieder weniger Fleisch, dafür mehr Salat und Gemüse. Und er hat dort einen Teller wirklich mit einem knackig belegten Salat. Denk mal, Balsamico-Dressing. Also es sieht sehr appetitlich aus. Und ich frage mich, also was mit Markus Söder geschehen ist. Ich glaube, wir müssen hier wirklich auch
übersehen.
Wir müssen hier wirklich umdenken.
Nee, du hast was Wichtiges übersehen.
Was habe ich denn übersehen?
Das ist auch die Konklusion. Also das Bild, wo die drei Äpfel sind, ist hinter dem Hashtag Söder isst auch der Hashtag Söder isst nicht satt. Das heißt, ich glaube, Markus Söder hat das eigentlich schon verraten, dass das, was er uns da zeigt als Neujahrsvorsatz, ihn einfach auch nicht satt macht, wenn wir ehrlich miteinander sind. Und das ist
er hat diesen Salat gegessen und dann gegen den Hunger noch drei Äpfel.
Ja, und dann hat er eigentlich gemerkt, der Lapskaus muss her.
Kann ich als Ernährungsberater auch nur sagen, also das ist gar nicht so schlecht.
Vor allen Dingen, darf ich das sagen, die Äpfel sehen scheiße aus. Es gibt Äpfel, die sehen zum Weitem schon ganz, ganz mehlig aus und so, als hätte man sie dekorativ irgendwo hingestellt, damit CSU-Politiker sagen können, dass sie die essen, und sie essen sie überhaupt nicht.
Oder meinst du, der hat das gepostet, ist es gar nicht so, um uns jetzt hier zu täuschen und auf eine falsche Fährte zu bringen?
Naja, also ich glaube, dass das Söder-Ist-Konzept natürlich ein riesiges Franchise ist, das nur dank uns möglich war. Ne? Also das muss ich ganz klar sagen. Also wenn Markus Söder gerade zuhört, MFG...
Ich will das schon weitergeben an dich, dank dir vor allem. Ja?
Nein, also du erträgst es ja. Du bist der seriöse Journalist neben mir, der das erträgt, dass ich Markus Söders Instagram-Game...
Deine Obsessionen.
Du musst aber die Kirche im Dorf lassen. Es ist wirklich so krass. Es gibt jetzt eine Söder-Ist-Brotdose.
Ja, die habe ich gesehen.
Es ist unfassbar. Wann kriegen wir Beteiligung an diesem Ding?
Ich hoffe bald. Ist die im CSU-Shop erhältlich?
Nee, oder hab ich noch nicht geguckt. Das?
Aber bestimmt bald, ne?
Ja, oder alle Kinder sind damit gesegnet, dass sie zur Einschulung vom Bayerischen Staat eine Söder-East-Lunchbox bekommen aus Edelstahl, damit die Klimakrise verhindert wird.
Also zuzutrauen wäre es ihm genau wie das Kreuz in allen Amtsstuben, ist jetzt die Brotbox für alle Amtsstuben.
Ja, aber ich möchte das wirklich nochmal sagen. Also falls Menschen das nicht mitbekommen haben, Markus, also... We started this so Markus Söder could run. Das ist jetzt ein Gen-Z-Ausdruck. Das heißt übersetzt, ohne uns könnte Markus Söder niemals eine S-Influencer-Karriere machen.
Ja, ausgedacht aber, hat er sich schon den Hashtag.
Ja, aber ich finde, bei aller Liebe für Äpfel und er ist nicht satt, ich habe auch was ganz Dunkles heute mitgebracht, Markus.
Geht's wieder um Söder?
Ja.
Ja, pass auf.
Söder ist...
Söder ist nicht politisch korrekt, heißt die Kategorie. Ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich...
Wegen Asyltourismus und so?
Nee, das hatten wir ja hier schon ein paar Mal. Ich möchte jetzt hier nicht mega woke sein, aber ich möchte hier ein menschliches Grundverständnis einmal aufmachen. Nämlich, wir sind uns ja einig, dass sowas wie Blackfacing, das heißt zum Beispiel, dass man sich anmalt, als wäre man eine schwarze oder indische Person, ja nicht unbedingt zu etwas gehört, was man an Demokratie tut. Ne?
Früher war das gang und gäbe, aber da ist die Gesellschaft ein bisschen weiter.
Genau, da war das irgendwie egal, was marginalisierte Gruppen davon denken, weil sie überhaupt nicht in der Öffentlichkeit vertreten waren. Aber Markus Söder war natürlich auch Teil davon. Als CSUler im Fasching in Nürnberg in Franken macht man das auch. Und er hat letztens einen Rückblick gepostet von Bildern an Fasching. Er hatte ja legendäre Kostüme von Homer Simpson bis auch zu Mahatma Gandhi. Und für dieses Kostüm hat er sich... angemalt, also Blackfacing betrieben, was damals schon schwer diskutiert wurde, vor 5 Jahren diskutiert wurde, vorgestern diskutiert wurde, und jetzt hat er es nochmal befeuert, weil er es einfach nochmal gepostet hat, wissentlich, wie hoch die Kritik an diesem Bild ist. Und da muss ich ehrlich sagen, so neben diesem ganzen Fun, den Social Media machen kann, bin ich manchmal auch so, man kann auch mal Dinge sein lassen. Man braucht nicht den Aiwanger-Moment, in dem man sich als Winnetou inszeniert. Wo ich das Gefühl habe, okay,
oder den Ronsheimer-Moment.
Ja, oh Gott. Aber wenn man über 300.000 Follower hat, muss man dieses Bild vielleicht nicht auch nochmal posten. Ich erinnere mich an CDU-nahe Personen, die das auch sehr, sehr kritisch sehen, das Gefühl haben, das ist eine Polarisierung. Die braucht es inmitten dieser Zeiten und auch in einem frischen Jahr, weißt du, wie mit frischen neuen politischen Inhalten irgendwo hingehen, mit frischen Äpfeln, von denen wir nicht satt werden, braucht es kein Blackfacing.
Also ich kann das inhaltlich nur unterschreiben, bin aber wirklich baff erstaunt. Also dieser Rant gegen Markus Söder aus deinem Munde.
So, jetzt kannst du auch mal also inhaltlich bleiben, Markus.
Auch du hast dir offenbar etwas vorgenommen für dieses Jahr. Söder ist jetzt gesünder und du hast einen kritischeren Blick auf dein, ja, ich möchte fast sagen, ehemaliges Symbol. Also ich glaube,
ich habe einen neuen Lieblings-Markus. Das ist der good for you. Also dementsprechend nimm es als gesegnetes Geschenk und geh aus diesem Podcast. Gottes Namen.
Schöner hätte das ja nicht beginnen können. Bis bald, liebe Jasmin.
Bis bald, lieber
einen
Markus.
Einen schönen Tag dir.
Dir auch.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Fränking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.